In der ersten Folge unseres Podcasts hatten wir aufgezeigt, wie kalte Nahwärme funktioniert und wie damit ein Quartier versorgt wird. Es gibt jedoch auch ein zweites Prinzip zur Wärmeversorgung, das besonders im ländlichen Raum die Energiewende vorantreibt: die Fernwärme.
Mein Credo: Fernwärme langfristig zu stabilen Preisen zur Verfügung stellen, schaffe ich dann, wenn es von vor Ort kommt, wenn es vor Ort erzeugt wird und ich auch einen Einfluss darauf habe, auf Einfluss auf meine Energiequellen. Und dann schaffe ich auf einmal das, was wir eigentlich alle wollen: Versorgung vor Ort.
Pascal Lang ist Vorstandsvorsitzender der EIS Energiegenossenschaft. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Aufgaben die Energiegenossenschaft übernimmt, wie die Fernwärmeversorgung im ländlichen Raum gelingt und welche Rahmenbedingungen der Ausbau braucht. Mein Name ist Fabian Krauschke und das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte die Energiewende voranbringen. Die EGIS ist eine Energiegenossenschaft. Doch was ist das überhaupt?
Ja, hallo, mein Name ist Pascal Lang. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der EGIS EG, einer Energiegenossenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende ganzheitlich anzugehen, heißt sektorübergreifend in allen Bereichen. Wir haben die Genossenschaft 2013 gegründet. Es war eine Gründung aus der Bürgerschaft, also nicht von Parteien, von Unternehmen, sondern wirklich die Bürger und Bürger, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, ja, die Energiewende, die geht so langsam voran und wenn, dann profitieren ja eigentlich immer nur die Gleichen, das heißt die Großkonzerne oder auch die Projektentwickler von der Umsetzung von Projekten, aber der einzelne Bürger, der vor allen Dingen nicht selber auch die Energiewende machen kann, damals gab es auch keine Balkonmodule, wie es heute jetzt gibt, wenn ich kein Haus habe, wenn ich nicht eine eigene PV-Anlage auf mein Haus machen kann, habe ich nichts von der Energiewende, zumindest nichts Monetäres. Und das war einer der Gründe, warum die Bürger und Bürger, und das waren dann bei der Gründung, waren tatsächlich im Saal auch über 200 Bürger und Bürger zusammengekommen, 150 Gründungsmitglieder am ersten Tag, also vom ersten Tag an, am 22. Januar 2013. Ja, und diese Bürger haben dann die Genossenschaft gegründet und daraus wurde ein Vorstand und Aufsichtsrat gewählt, die Gremien, die man benötigt für eine Energiegenossenschaft. Und daraus ist dann die EGIS geworden, wie sie mittlerweile ist. Und ich war auch von Anfang an mit dabei, also ich war beim Gründungsprozess mit dabei. Erst war ich 2 Jahre im Aufsichtsrat der Vorsitzende, bis wir gemerkt haben, mir ist Operative mehr wie das Kontrollierende und somit bin ich seitdem auch der Vorstandsvorsitzende. Und wir haben was geschafft, was glaube ich noch nicht so viele Energiegenossenschaften geschafft haben, ist wirklich aus dem Hobby auch Beruf werden zu lassen. Also ich war davor auch ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender, mache das jetzt auch noch immer ehrenamtlich, aber ich habe trotzdem meinen Job, den ich davor hatte, an den Nagel gehängt und bin seit 2020 hauptberuflich in der EGIS EG tätig. Mit mittlerweile insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also wir sind schon ein etwas größeres Team, was aber auch dem geschuldet ist, dass wir seit 2020 auch Fernwärmeprojekte zum Beispiel umsetzen.
Womit habt ihr begonnen und welche Projekte wurden bislang umgesetzt?
Also ganz am Anfang, wir haben wie viele auch im Thema Photovoltaik angefangen. Also unser erstes Projekt war eine kleine Dachanlage auf einer Landkreisliegenschaft. Dann kam relativ schnell eine kleine Beteiligung beim Solarpark dazu, die aber eine Gemeinde gemacht hat. Da haben wir die Bürgerbeteiligung abgebildet. Da ließ es schnell für uns mutig sein. Dann haben wir gesagt, ja, wir hatten die Möglichkeit, ein großes Projekt 8,7 MW in Thüringen zu übernehmen oder zu kaufen, das Projektrecht zu übernehmen. Und das war damals eine Investition von knapp 9 Millionen Euro. Damals waren die Solaranlagen recht teuer und das war im Jahr 2015. Und 2015 ist eigentlich erst das Jahr eingegangen, in der Geschichte der erneuerbaren Energien, gerade der Photovoltaik, wo gerade der Freiflächenausbau total zusammengebrochen ist. War damals EEG 2014, es war schwierig und kompliziert, aber genau in dem Moment haben wir gesagt, machen wir eigentlich ja für lange Zeit unser größtes Projekt. Und das ist das, was uns immer ein bisschen gekennzeichnet hat, mutig zu sein, neue Schritte zu gehen, auch wenn alle anderen es nicht machen. Und das war auch eine der Grundsatzentscheidungen, damals nach Thüringen zu gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, die EGIS war eh von der Satzung her immer so aufgestellt, dass wir auch außerhalb unserer Gründungsregion aktiv werden können. Mhm. Wir sind eine der wenigen Energiegenossenschaften, die wirklich deutschlandweit aktiv ist. Also die deutschlandweit Projekte macht, wir haben Solarparks im hohen Norden, Schleswig-Holstein haben wir einen, Ja, dann haben wir halt, westlichste ist in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Und wir haben natürlich sehr viel im Frankenland, aber auch in Thüringen, Sachsen. Also in einigen Bundesländern haben wir schon erfolgreich Projekte umgesetzt. Vor allem in der Photovoltaik. Und von großen Dachanlagen bis kleinen Anlagen, bis Carport-Systemen, die Freibad versorgen mit Energie. Dann aber auch ein historisches Mühlenrad. Also wir machen auch Projekte, ja, die sonst wahrscheinlich keiner machen würde, so ein historisches Mühlenrad von 1441 saniert, die Holzschaufeln wieder instand gesetzt und damit wird jetzt Strom erzeugt. Das war jetzt Jahrzehnte stillgestanden. Oder auch eine Lärmschutzwand mit Photovoltaik. Haben wir eine neue Lärmschutzwand entwickelt mit einem Gaggenauer Unternehmen aus dem Schwarzwald. Er hat die Lärmschutzwanderfahrung reingebracht. Wir haben die Photovoltaikerfahrung mit reingebracht. Und somit ist in Oettingen hier bei uns am Stammsitz ein Pilot entstanden, der eigentlich bis heute noch immer einzigartig ist, der eher jetzt mittlerweile im Ausland sogar nachgebaut wird. Die Österreicher, die Schweizer bauen das, aber in Deutschland leider noch nicht so viel. Es kommt jetzt langsam immer mehr, aber ja, auch hier haben wir Pioniergeist bewiesen damals mit der Lärmschutzwand.
Dann ist auch das Thema Fernwärme mehr in den Fokus gerückt. Wie ist es zu einem ersten Projekt gekommen?
Meistens sind sehr viele Zufälle, die dafür sorgen, dass man mal was tut, was man davor nicht getan hat. Ein Bürgermeister hat angerufen, hat gefragt: Pascal, du, wie schaut's aus? Hier entsteht ein Gewächshaus, wir haben hier ein Mühlheizkraftwerk als Energiequelle, die Wärme kommt vom Mühlheizkraftwerk zum Gewächshaus. Vom Gewächshaus sind es aber noch bis Ortszentrum knapp 1,5, 2 Kilometer, also doch nicht so einfach. Und wollen wir nicht ein Wärmeprojekt machen? Das wäre eine einmalige Chance. Haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das an, wir machen eine Untersuchung vor Ort, haben die Bevölkerung gefragt, haben dann ja eine Art kleine Machbarkeitsstudie gemacht. Und es war im Juni 2019, war der Anruf des Bürgermeisters, und im April 2020 haben wir schon angefangen zu bauen. Also von der ersten Idee, Telefonat, bis wirklich Baubeginn, 9 Monate. Wir haben sogar nachträglich erst die Finanzierung aufgebaut. Erst da waren wir wirklich sehr mutig und darf man jetzt in der Rückblick auch sagen, wirklich mutig, weil es war auch keine leichte Zeit. Also es war 2020, da war zwar Corona noch nicht das Thema, aber Gas und Öl waren spottbillig. Also wir haben allerdings gesagt, Pascal, spinnst du? Gas kostet 3,5 Cent, Öl 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Wir wollten da Fernwärme starten. Da habe ich gesagt, ja, natürlich wollten wir das. Wir haben eher so geglaubt, mal die CO2-Preise und natürlich auch das Ziel, irgendwann mal auch das Wärmewende-Thema anzugehen. Das wird uns schon beflügeln, wird uns unterstützen, dass dann natürlich die Ukraine-Krise und so weiter das noch mehr befeuert hat. Das ist dann der Zeit, das ist die Wendung der Geschichte. Aber damals war das schon sehr mutig und tapfer, da einzusteigen, weil Fernwärme war eigentlich damals kein Thema, wo du einen Blumenstrauß gewonnen hast, erst am Anfang.
Aber wie überzeugt ihr die Bürgerinnen und Bürger in diesem Fall?
Du hast natürlich die Überzeugungstäter, die hast du, aber das reicht nicht, um erfolgreich zu sein in der Fernwärme, sondern du musst natürlich eine gewisse Menge zusammenbringen. Und wir haben die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger damit überzeugt, dass wir gesagt haben, Fernwärme kann nicht günstig, kann jetzt nicht so günstig sein wie Gas und Öl, aber wir können schauen, dass wir preislich langfristig stabil sind. Faire, stabile, langfristig gesicherte Preise. Und die Bürgerinnen und Bürger haben in der Zeit, wo die Preise nach oben geschossen sind, gerade in der Ukraine-Krise, wo die Fernwärmepreise, aber auch die Gaspreise auf einmal bei 40 Cent sind. Ich habe selber, bin Mieter im Haus, ich habe 40 Cent bezahlt die Kilowattstunde, ja. Die Bürgerinnen und Bürger in Emmerting haben keinen Preisanstieg gehabt. Der Preis ist solide durchgegangen und auf einmal haben die Menschen verstanden, jawohl, sie haben es aufs richtige Pferd gesetzt. Wir haben sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen am Anfang. Ich war in so vielen Gesprächen im Wohnzimmer drin. Und alle haben gesagt, mal, Pascal, Öl und Gas ist billig, aber ja, meine Ölheizung wird alt und wir haben natürlich geschaut, der Anschluss muss preislich fair sein. Wir haben ein Paket geschnürt, das heißt, wir nennen das EGIS-Komfortpaket. Das heißt, der Kunde muss sich um nichts kümmern. Er unterschreibt den Fernwärmeliefervertrag, das Angebot und dann bauen wir seine alte Heizung aus. Wir kümmern uns um den hydraulischen Abgleich. Wir haben uns um die Förderabwicklung gekümmert. Also wirklich alles. Wir haben es den Bürger so einfach wie möglich gemacht. Wir haben gesagt, langfristig faire Preise. Und damit hat es funktioniert. Und auf einmal kam dann die Ukraine-Krise. Da waren wir schon im Ortszentrum vom Ort gestanden. Und auf einmal wollte jeder so schnell wie möglich die Fernwärme. Und das ist genau das. Du musst auch mal ins Risiko gehen, dann, wenn es keiner braucht, weil dann, wenn es gebraucht wird, dann bist du bereit. Und jetzt macht uns auch keiner mehr was vor in der Fernwärme. Wir haben jetzt zwei Netze in Betrieb, wir haben jetzt ein drittes in der Planung, was heißt in der Planung? Das geht jetzt in die Umsetzung. Also wir werden jetzt ab Herbst das Heizhaus anfangen vorzubereiten und im nächsten Frühjahr bauen, dann haben wir das dritte Fernwärmenetz. Beim ersten Fernwärmenetz hatten wir die Wärmequelle, das war Mühlheizkraftwerk, beim zweiten war das schon ein Solarpark. Stromgeführte Fernwärme. Wie kann ich die Energie, die vor Ort verfügbar ist, nutzen, um die vor allen Dingen vor Ort wieder einzusetzen? Und das dritte ist jetzt auch wieder stromgeführte Fernwärme. Das heißt, wir bauen einen PV-Park, errichten einen PV-Park und das wird die Quelle sein für das Fernwärmenetz im Landkreis Rosenheim in Amerang, wo wir das nächste größere Fernwärmeprojekt realisieren wollen. Daneben haben wir noch zwei, drei kleinere oder größere auch in der Umsetzung, in der Planung, aber das haben wir noch nicht ganz so weit wie jetzt hier im Amerang, wo wir demnächst auch in die Akquise gehen werden.
Welche Gründe gibt es dafür, dass Gemeinden auf Fernwärme umsteigen sollten?
Grundsätzlich viele Gemeinden treibt ja das Thema, deswegen auch dieses Thema kommunale Wärmeplanung, treibt das Thema um, wie tue ich meine kommunalen Liegenschaften einerseits versorgen, weil viele hängen an Öl und Gas. Wie versorge ich mich selber? Wie versorge ich aber auch mein Gewerbe, meine Unternehmen, die ja das Thema haben, verflixt, Gas ist ja momentan wieder günstiger, aber wird durch CO2-Preis jetzt auch wieder teurer und wir wissen alle, es wird auf Dauer, wird es nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Öl, wo ich Öl habe, habe ich ja großes Thema. Und letztendlich sehen wir das als Gemeinde immer als gesamtheitliche Aufgabe. Aber meine Liegenschaften, dann meine Unternehmen, ich möchte, dass die Unternehmen hier bleiben, dass sie vor Ort bleiben, dass sie weiterhin Gewerbesteuer zahlen und dann natürlich das Wichtigste, die Bürgerinnen und Bürger. Bei jedem Bürger treibt das Thema um, wie tue ich meine Wärmeversorgung zukünftig aufbauen. Und wenn ich weiß, was Pelletheizung für den Umbau bedeutet, wenn ich weiß, je nachdem wie alt mein Gebäude ist, was Luftwärmepumpe bedeutet, natürlich Strom geführt und der Strompreis ist derjenige, gerade bei den, der Strompreis ist zwar, der Arbeitspreis an den Börsen ist zwar runtergegangen, aber die Netzentgelte sind diejenigen, die zukünftig steigen. Also bin ich wieder abhängig. Und das ist eigentlich das, was ja das Schönste ist, wenn ich schaffe, mich mit Energiequellen vor Ort zu versorgen und damit die Abhängigkeit von externen Einflussfaktoren weitestgehend reduziere. Bedeutet also unabhängig werden von Öl- und Gasimporte, weil da ist die Wertschöpfung ganz woanders und nicht in Deutschland, nicht in der Region. Ja? Die ist nicht hier. Die Kommune verdient auch nichts mit Gewerbesteuer oder sonst irgendwas. Ja? Natürlich vielleicht ein bisschen Konzession im Gas, aber das ist nichts im Vergleich zu dessen, wenn ich wirklich die Wertschöpfung hier vor Ort halte, indem ich sie erzeuge hier vor Ort und hier verteile. Und das ist das, wo natürlich Fernwärme super ist, wenn ich das schaffe, durch die Quellen vor Ort zu versorgen, sei es eine Biogasanlage, sei es vielleicht auch Hackschnitzel, wobei Hackschnitzel ich wiederum ein bisschen kritischer sehe. Weil wenn alle auf Hackschnitzel gehen, habe ich natürlich das Thema, wo sollen die Hackschnitzel herkommen und Konkurrenz bedeutet natürlich wieder Preis und Preis bedeutet Steigerungen und Steigerungen und Konkurrenzpreis, Steigerung bedeutet Fernwärme langfristig stabil halten, sehe ich da wieder schwieriger und das ist eigentlich unser Credo oder mein Credo, Fernwärme langfristig zu stabilen Preisen zur Verfügung stellen, das schaffe ich dann, wenn es von vor Ort kommt, wenn es vor Ort erzeugt wird und ich auch einen Einfluss darauf habe, auf Einfluss auf meine Energiequellen. Und dann schaffe ich auf einmal das, was wir ja eigentlich alle wollen oder wo viele Menschen wollen, viele Bürgerinnen und Bürger, Versorgung vor Ort, unabhängig, unabhängig werden von globalen Märkten. Und es ist kein Credo gegen die Globalisierung, aber ich glaube, es wird nur so funktionieren, dass ich schaffe, mehr Anteile wieder vor Ort mich zu versorgen, um einfach unabhängiger zu werden, um auf Krisen gewappneter zu sein, um aber auch, und das darf man nicht vergessen, die soziale Komponente, Wärme sozialverträglich zur Verfügung zu stellen und nicht Harakiri-Preise, die kein Mensch mehr bezahlen kann und der Staat dann einspringen muss. Und das Zweite ist Arbeitsplatzerhalt vor Ort, Wertschöpfung vor Ort, Unternehmen eine Alternative anbieten. Und wir sind gerade bei vielen Netzen, haben wir das Thema, dass wir wirklich Industrien haben, Chemieindustrien, die einfach sagen, nein, wenn Wärmepreise weiterhin so bleiben, wird schwierig für uns. Und natürlich wissen sie auch, dass mein Fernwärme wird nicht der Preis von Gas von 3 Cent haben. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn man langfristig eine vernünftige Versorgungsstrategie aufbaut, schafft man, dass viele Unternehmen hier sagen, jawohl, das ist das, was mich hier hält und bindet, weil wir wissen auch, selbst wenn wir woanders dahin gehen, auch dort wird der Gas irgendwann mal teurer werden oder die Wärmeverfügbarkeit ein Thema werden. Und deswegen ist es wirklich ein ganzheitliches Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein industriepolitisches Thema, wirtschaftspolitisches Thema. Und da werden wir uns mit Luftwärmepumpen auch teilweise schwer tun, so ehrlich muss man sich machen. Dazu muss ich noch ergänzen, wir setzen auch Luftwärmepumpen ein. Also es ist ja nicht, dass wir setzen ja Luftwärmepumpen in unseren Netzen ein, aber wir setzen große Luftwärmepumpen dezentral ein und tun dezentral die Häuser mit Wärme versorgen und nicht zentral mit Luftwärme.
Auch das Konzept der Nahwärme wird für die Versorgung von Quartieren verwendet. Welche Vorteile bietet hier die Fernwärme?
Fernwärme, Nahwärme ist, also für Nahwärme gibt es keine richtige Definition. Eigentlich ist, sobald ich Wärme verteile nach AGB, ist es eigentlich Fernwärme. Wir unterscheiden bei uns immer, wenn jetzt zum Beispiel ein Landwirt kleine Bühle, Biogasanlage hat und versorgt 5-6 Häuser außenrum, seine Nachbarn, davon Fernwärme zu sprechen, das ist häufig Nahwärme. Sobald man aber eigentlich ein zentrales Heizhausgebäude macht, das verteilt über mehrere Straßen, ist es eigentlich Fernwärme. Aber das ist, glaube ich, nur eine Wortsdefinition. Der Unterschied ist häufig, beim Quartierskonzept habe ich meistens ein Quartier, was sehr recht ähnlich einer Gebäudesubstanz ist. Da habe ich relativ ähnliche Temperaturen, habe ich meistens kaum Industrie, Gewerbe oder so. Habe es vielleicht selten auch mal ein Altersheim, ja. Also, das heißt, ich tue wirklich schauen, ich habe 5-6 Straßen, habe dann mein Temperaturniveau und mache für die eine Energieversorgung. Gibt es vor allem häufig auch mittlerweile einen Wohnungsgenossenschaftsbau, wo ganze Stadtteile Wohnungsbaugenossenschaft machen und die sagen, wir machen jetzt eine Heizung dezentral. Was bei uns häufig das Thema ist, ist Thema Temperatur. Wenn wir Fernwärmenetze machen, haben wir öffentliche Einrichtungen dran, haben wir Alterspflegeheime dran, haben wir Industrie dran, die natürlich gewisse Temperaturen benötigen. Das heißt, wir haben häufig Temperaturniveaus, die über 85 oder um die 80, 85, 90 Grad gehen. Kann ich nicht mehr so leicht mit Kunststoff machen, baue Stahlnetze dann in der Regel. Und das unterscheidet häufig diese Quartierskonzepte, die häufig auch mit Pufferspeichern noch in den Häusern arbeiten. Das machen wir weniger, sondern haben wir den zentralen Pufferspeicher. Beide Konzepte haben ihre Daseinsberechtigung, sind absolut gut. Man muss immer schauen, was ist das richtige Konzept für den richtigen Ort. Und deswegen steht ganz am Anfang immer eine Machbarkeitsstudie, eine wirklich gute Untersuchung des Ortes, ja, und dann, dass man die passende Lösung findet. Und das unterscheidet uns auch vielleicht von den einen oder anderen Akteur. Wir machen für unsere Netze die Machbarkeitsstudien selber. Wir machen die selber. Wir sind kein Anbieter von Machbarkeitsstudien wie jetzt Ingenieursbüros. Wir machen es wirklich rein für unsere Netze oder wo wir der potenzielle Betreiber sind. Weil ich muss die Rohrnetzberechnung kennen. Und das ist das, was häufig nicht ganz so gut läuft bei vielen Machbarkeitsstudien. Ich muss eine gute Wirtschaftlichkeitsbetrachtung haben. Ich brauche eine saubere Business Case. Und das ist meistens das, wo es leider echt in der Praxis mangelt. Weil von der technischen Dimensionierung Heizhaus sind viele gut und sind vielleicht sogar auch besser wie wir. Aber meistens ist das bei der Wirtschaftlichkeit aus, weil die Büros machen dann ihre Machbarkeitsstudien, aber es sind selten dann der Betreiber. Und ich habe die Betreiberbrille innerhalb der Machbarkeitsstudie schon immer auf. Und ich sage, ich muss jetzt ja schon die Kosten kennen, ich muss jetzt das Delta kennen, wo defizitär laufen wird, damit ich nicht die Überraschung habe. Und viele sind überrascht, nach 3-4 Jahren läuft es doch immer nicht erfolgreich defizitär. Ist ja klar, weil ich tue sehr viel investieren und es kann nicht. Fernwärme funktioniert langfristig erfolgreich, wirtschaftlich auch erfolgreich, wenn ich das sauber plane und sauber umsetze. Aber ich darf keine kurzfristigen Erfolge mir erwarten und erhoffen. Und deswegen ist da die wirtschaftliche Betrachtung auch mit Risikoabschätzung, wie viele Kunden kommen denn, was macht der Wärmepreis? Also das ist wirklich nicht trivial, dass der PV-Anlage ist wirklich einfach und muss man sagen, Kindergarten im Vergleich dazu. Auch wenn PV jetzt wieder schwieriger wird mit den Negativstrompreisen und keine Ahnung, was der Gesetzgeber sich vielleicht alles wieder einfallen lässt. Aber, oder wie das EEG auch novelliert wird wieder. Aber Fernwärme, wir haben sehr viel gelernt in unserem ersten Netzen. Wir sind sehr viele Lernkurven und die spiegeln sich einfach auch in diesen Machbarkeitsstudien wieder. Und ich würde immer wieder ein Fernwärmenetz wieder machen. So wie ein Emmert, weil ich würde heute schon viele Sachen anders machen.
Auch das Bundeswirtschaftsministerium sieht den Fernwärmeausbau als zentral an. Es schreibt, es soll insgesamt für Kunden und Versorger attraktive Rahmenbedingungen für eine günstige Versorgung der Verbraucher mit Fernwärme geben. Wie sollten diese Rahmenbedingungen aussehen?
Also grundsätzlich, ich bin kein Mensch, der nach Förderung ruft, weil ich sage, alles, was gefördert, subventioniert wird, wird auch irgendwo wieder teurer. Ich finde die Förderkulisse eigentlich, wie sie ist, gut. Also diese 40% BEW und auch das, was der Bürger zu Hause bekommt mit 50%, wenn es eigene, also die neue KfW-Förderrichtlinie, und die ist auch super einfach in der Antragstellung. Also da muss ich echt mal ein tolles Lob aussprechen. Also das funktioniert echt gut. Was ein bisschen mittlerweile knapp bemessen sind, ist die 30.000 Euro Obergrenze für die Bürgerinnen und Bürger, weil wir natürlich durch die Inflation und durch die Preisanstiege bei Heizungsbauern, beim Tiefbau einfach merken, dass die Preise schon nach oben gegangen sind. Und die 30.000 Obergrenze ist für mich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich würde jetzt auch keine 50.000 Obergrenze machen, aber vielleicht auch 35.000, 40.000 würde ich mittlerweile schon hochgehen, allein um diese Preissteigerung im Bau einfach mit abzufedern. Mit 30.000 wäre es immer bemüht, wirklich günstig und absolut fair und transparent für die Bürger und Bürger die Fernwärme anzubieten. Unser Komplettpaket, was ich jetzt angedeutet habe, das lag noch vor 4, 5 Jahren eher Richtung 20, 25.000 Euro, und durch die Preissteigerung sind wir Richtung 25, eher Richtung 30, 35.000 Euro jetzt gekommen. Und da kommen wir schon an die Grenze mit 30.000 Euro. Also da würde ich plädieren, dass man das vielleicht ein bisschen anhebt, aber nicht so weit nach oben, weil was haben wir festgestellt? Die Förderung, die alte, kam mit 45%, auf einmal wurden Pelletheizungen teilweise echt deutlich teurer und Fernwärmepumpen, Luftwärmepumpen deutlich teurer. Und von dem her, da würde ich jetzt nicht so viel machen, nur ein bisschen korrektiv nach oben. Wo wir feststellen, ist, wo wirklich schwierig ist, ist Thema Finanzierung, wie überall gerade, 4%, 4,5%, eher 5%, das ist ein schwieriges Thema, und das Thema Bürgschaft. Weil ein Fernwärmenetz für Banken eigentlich keine Bürgschaft darstellt. Weil das ist ja, du brauchst ja die Kunden, du brauchst, dass das Fernwärmenetz erfolgreich funktioniert, dann ist es leicht zu finanzieren. Aber ganz am Anfang steht ja nur die Idee. Und ich habe nicht, im Gegensatz zu einer Photovoltaikanlage, ich habe ja nicht einen BNetzA-Zuschlag, wo ich sage, da kriege ich das Geld über die 20 Jahre wieder rein und somit funktioniert der Business Case, sondern ich habe eigentlich nur die Idee, ich habe vielleicht die Wärmequellen oder muss sie selber errichten, und du brauchst eine Bank, einen Partner, einen Finanzierungspartner, der die Idee glaubt. Und trotzdem sagt er, Mai, du kannst mit was willst du bürgen? Du hast ja die Leitung der Erde, du hast ja nichts, ja? Du hast keine du hast nur die Idee und vielleicht jemand die Leitung, aber wenn du nicht mehr da bist, wie soll ich als Bank das Leitungsnetz weiter betreiben? Und das ist das, wo andere Länder das deutlich besser und anders machen, wie zum Beispiel Dänemark, die einfach Bürgschaftsrahmen anbieten. Es gibt auch in Schleswig-Holstein mittlerweile so Bürgschaftsrahmen für Fernwärmenetze, dass einfach der Staat quasi eintritt, falls es nicht funktioniert. Und das ist etwas, das diskutieren wir auch mit der KfW und auch mit Förderbanken. Weil viele Fernwärmenetze, gerade im ländlichen Raum, man hat ja häufig bei den Förderrichtlinien leider nur an die Städte gedacht, nicht an den ländlichen Raum, aber die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt halt in Gemeinden unter 10.000 Einwohner. Habe ich meistens keine Stadtwerke, habe ich meistens nur kleine Verwaltung. Wer soll da die Fernwärme bauen? Wenn nicht die Bürger und Bürger sich zusammentun oder eine andere Genossenschaft, ehrlich gesagt, oder ein Landwirt, der sehr engagiert ist, aber da habe ich häufig wieder Neiddebatten, da wird es schwierig. Dann wird es schwierig, aber gerade die brauchen doch auch die Wärmeversorgung. Da ist noch gerade die Ölheizung, die rumstehen. Und da ist es, das habe ich von vielen rübergespiegelt bekommen, die gesagt haben, ja, eine Finanzierung scheitert es dann meistens am Ende, weil die Bank sagt, nein, wirkt mir irgendwie, oder mit was kannst du finden? Und daran scheitert es häufig. Und es spiegelt sich dann aber auch in Finanzierungskonditionen wieder, das heißt, die Zinsen sind wieder teuer. Und das ist das, wo ich sage, anstatt die Förderung zu erhöhen, eher überlegen, wie kann ich attraktive Förderkonditionen, also Finanzierungskonditionen schaffen. Das halt, wenn ein gutes Konzept da ist, was ja auch in der Machbarkeitsstudie geprüft wird und auch eine Förderung vom Staat bekommt, und der Staat prüft doch die Förderung, weil es sind ja Steuergelder, dass ich dann sage, schafft man noch attraktive Finanzierungskonditionen, die jetzt nicht unbedingt an den Leitzins immer gekoppelt sind, die auch das Thema Bürgschaften abbilden. Es ist möglich, das sehen wir im Ausland, dass es geht. Aber das müssen wir noch zu uns rüberholen. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir ein unschlagbares Duo. Erstens interessante Förderung, zweitens interessante Möglichkeiten, die Netze auch zu finanzieren und vielleicht auch nicht so mit so viel Eigenkapital. In Dänemark musst du kein Eigenkapital reingeben. Die meisten dänischen Netze sind in Genossenschaftshand. Warum? Weil sie sagen, die Netze sollen ja eher der allgemeinen Daseinsvorsorge dienen und nicht der Gewinnmaximierung. Weil das ist ja ein soziales Thema. Deswegen, was brauche ich dann Eigenkapital? Ja, und da haben das Ausland oder gerade Dänemark hat ja gezeigt, wie es geht. Und ich wäre sehr froh, wenn wir ein bisschen mehr von der dänischen Seite uns hier abschneiden können. Und einfach schauen können, was wird im Ausland gut gemacht? Warum sind manche Länder einfach schon mit 70% Fernwärmenetzversorgung gerade da? Ja, was hat dort funktioniert? Und schauen wir, dass wir das zu uns rüberholen. Und dann wird es langfristig funktionieren. Gerade im ländlichen Raum. Weil der ländliche Raum eigentlich der Gewinner der Energiewende ist, auch wenn es ungern hört, aber so ist es.
Eine Kritik, die an kommunalen Wärmeprojekten häufig geäußert wird, ist die fehlende Konkurrenz zwischen Anbietern. Wie schätzt du diese Lage ein?
Also grundsätzlich, Fernwärmenetz ist über Gemeinde, gibt es auch teilweise zwei Betreiber von Fernwärmenetz, einen in dem Bereich, einen im anderen Bereich. Letztendlich, Fernwärme unterscheidet sich vom Strom dahingehend, dass man für Fernwärme eine wahnsinnig große Investition am Anfang aufbauen muss. Also ein Fernwärmenetz kostet einfach wirklich sehr viel Geld. Und dementsprechend, die Bürger und Bürger, die vertrauen dir und vertrauen uns und sagen, nein, ich vertraue dir, dass das, was ihr macht, gescheit ist und dass der Wärmevertrag ordentlich ist, dass die Preisgleichklausel ordentlich ist. Und da haben schon, da darf man auch kein Geld draus machen, ein, zwei in der Vergangenheit auch mal Schindluder gemacht und haben einfach, ja, sehr willkürlich gehandelt und weniger nach Recht und Gesetz, weil das Gesetz gibt da klare Vorgaben. Die AGW, also diese Normen, die es gibt, geben ziemlich klare Vorgaben, wie man als Fernwärmenetzbetreiber handeln soll und muss. Wenn man sich daran hält, ist eigentlich der Verbraucher geschützt. Dann ist er sehr gut geschützt. Und wenn du als Unternehmen auch vernünftige Preiskalkulationen machst und vernünftig dein Fernwärmenetz denkst und planst, passiert da eigentlich auch nichts. Bloß dann, wenn du nicht vernünftig denkst und planst, dann passiert was. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass man weiß, wer ist der Anbieter der Fernwärme, was sind die Wärmequellen, woher kommt die Energie, ist es vernünftig durchdacht, dann passiert eigentlich da relativ wenig. Es gibt ja auch tausende Beispiele, die positiv laufen. Es gibt immer die ein, zwei, die natürlich negativ laufen, ja, die hast du überall, in jedem Bereich, wo Unternehmen sind, gibt es positive und negative Beispiele. Aber deswegen, das ist ja gerade der Vorteil, wenn Gemeinden, aber auch gerade Genossenschaften zum Beispiel Wärmenetz betreiben. Es gibt auch ganz paar richtig viele, also es gibt auch gute Betreiber in der Privatwirtschaft der Fernwärmenetze, Stadtwerke und andere Dienstleister. Wenn die wissen, was sie tun, dann funktioniert es auch. Und das sind auch die Netze, die auch nicht diese Harakiri-Preisanstiege hatten. Die diese großen Preisanstiege hatten, sind meistens die auf fossilen Netzen gebaut sind, die halt Gas oder Kohle drin haben und da sind natürlich die Preise nach oben gegangen. Und deswegen ist ja die Aufgabe gerade, wie kriege ich die Netze, die fossilen jetzt grün, wie kriege ich aber auch die Ölheizung im ländlichen Raum raus, weil diese Dinge wirklich ein Tropf der Ölheizung, die haben ja kaum Alternativen.
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen die Fernwärmeversorger Rekordinvestitionen stemmen. Bis 2030 müssen insgesamt 43,5 Milliarden Euro in den Aus- und Umbau der Fernwärme investiert werden. Das geht aus der Neuauflage eines Gutachtens im Auftrag des Energieeffizienzverbands für Wärme, Kälte und KWK und dem Verband kommunaler Unternehmen vor. Nach Voraussagen werden bis zum Jahr 2045 3,6 Millionen Wohngebäude, das entspricht 14 Millionen Wohneinheiten, mit Fernwärme versorgt. Der Erzeugungs- und Brennstoffmix in der Fernwärme wird bis dahin sukzessiv auf Klimaneutralität umgestellt. Wie sind diese Investitionssummen einzuordnen?
Also grundsätzlich, wir merken ja selber unsere Investitionen in unseren, ich sag mal, bescheidenen kleinen Netzen, also diese wirklich kleinen im Gegensatz zu Stadtwerkenetzen in Großstadtgebieten. Wir wissen schon, dass Fernwärmeausbau recht teuer ist, aber du baust ja eine Infrastruktur, die eigentlich auf 100 Jahre plus X angelegt ist. Gerade wenn du Stahlnetze baust, baust eine Infrastruktur gefühlt, sage ich jetzt mal, für die Ewigkeit. Weil wenn du auf die Wasserqualität achtest, was soll beim Stahlnetz passieren? Vielleicht wird mal eine Schweißnaht undicht, aber die kann man reparieren. Und dementsprechend, das ist das, du baust eine wahnsinnige Infrastruktur auf, wie man früher die Wasserinfrastruktur, die war ja auch nicht billig am Anfang. Und wenn man schaut, was das Wassernetz gekostet hat und das Abwassernetz gekostet hat, und jetzt reden wir teilweise über ein Sekundärschmutz- und Gutwassernetz, ja, das ist klar, also die Investition, du grabst die Straße auf und legst eine Leitung rein und legst eine Leitung in jedes Haus rein. Der Vorteil der Fernwärme ist einfach, und ich verstehe, warum Häuslebesitzer, Besitzerinnen, warum die natürlich immer verzweifelt sind. Am Anfang hat man eine Ölheizung gehabt. Dann hat man gesagt, Gasbrückentechnologie ist super, dann leg dir eine Gasheizung ein. Habe ich schon eine Gasheizung wieder eingebaut. Und jetzt heißt es auf einmal, also Öl und Gas, das war beides nichts, jetzt müssen wir auf Luftwärmepumpe gehen oder auf Pelletsheizung. Da sage ich, jetzt habe ich mein Haus seit 40 Jahren, habe schon zwei verschiedene Energieträger gehabt, ich habe keinen Bock auf noch einen dritten. Also, und was kommt dann danach? Was ist dann das... Was wird dann das nächste sein? Dann heißt es nach 10 Jahren, Luftwärmepumpe, der Stoff, der drinnen ist, oder keine Ahnung was, oder der Strom ist dann im Winter zu teuer oder doch nicht so zur Verfügung. Das ist natürlich das, wo dann die Bürger, das sind die Gespräche, die ich tagtäglich vor Ort spüre, wo die Menschen einfach sagen, was ist jetzt das Richtige? Und das ist ein bisschen der Vorteil der Fernwärme. Fernwärme habe ich einfach eine dezentrale Heizung. Ich habe eine Heizung. Und wenn dort was im Energieträger ist, dann muss ich es nur einmal tauschen, an einer Stelle, aber nicht 100 Mal in jedem Haus. Und das ist der Vorteil der dezentralen, aber dann wiederum der zentralen Fernwärmeversorgung oder Energiewende im Wärmebereich. Weil ich habe da nicht 100 Luftwärmepumpen oder 100 Ölkessel, die ich austauschen muss, oder Gasheizung, sondern eine zentrale, und das mache ich gleich für ein großes Gebiet. Das Netz, und das ist die Hauptinvestition, das bleibt immer das Gleiche. Und deswegen sind einfach auch die Summen immens, weil du wirst einfach in städtischen, aber auch hier historischer Stadtplatz im ländlichen Raum, da hast du keinen Platz für Luftwärmepumpen und für Pelletsheizung sowieso nicht. Also da bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig. Deswegen, wenn du eine Alternative zu Gas schaffen möchtest oder auch zu Öl, wirst du in vielen Bereichen meiner Meinung nach nicht an die Fernwärme vorbeikommen. Aber in vielen Bereichen wirst du auch keine Fernwärme benötigen. Da hast du deine Scheitholzanlagen, deine Hackschnitzelanlagen. Da hat man dann auch andere Energiequellen zur Verfügung. Von dem her, es wird immer, glaube ich, ein vernünftiger Mix sein. Wo machen Fernwärmenetze Sinn und wo macht wirklich eine dezentrale Energieversorgung mit Luftwärmepumpe Sinn? Und das gibt es halt immer rauszukriegen. Und dafür ist die kommunale Wärmeplanung in größeren Gemeindegebieten auf alle Fälle sinnvoll. Ich glaube, in kleineren weniger, aber in großen ist es schon auf alle Fälle sinnvoll. Weil dann kenne ich meinen Bedarf und dann fange ich an, mir einen Plan zu stricken und einen Plan zu arbeiten, wie ich meine Bevölkerung, aber auch meine Industrie, mein Gewerbe versorgen möchte.
Abschließend, wie sieht der erfolgreiche Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern aus?
Also wir stellen ja immer fest, meistens scheitern Projekte, sei es der PV-Park, sei es Windkraftanlage, manchmal auch Fernwärmenetze scheitern. Erstens aus Neiddebatte, weil jetzt hat einer was davon, warum nicht wir, und ich zahle es mit meinem Wärmepreis. Dann, dass man sagt, hey, da steht der Windrad, ich muss es jeden Tag anschauen, aber ihr habt persönlich nichts davon. Und das ist das, wo häufig ja auch die Bürger und Bürger aufstehen und sagen, da hat ein Investor aus XYZ kassiert da das Geld und wir haben aber das Ding hier bei uns stehen, und das verstehen die Leute nicht, die verstehen das nicht. Die sagen, es kann doch nicht sein, dass wir hier Infrastruktur aufbauen, aber irgendwelche Fonds aus dem Ausland oder irgendwelche 3, 4 Reiche profitieren davon, aber wir müssen das jeden Tag anschauen. Und das ist genau das, warum Genossenschaften zum Beispiel so erfolgreich sind, weil sie einfach die Möglichkeit geben, Partizipation zu ermöglichen, Teilhabe zu ermöglichen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer finanziellen Mittel sich beteiligen können. Und wir haben Bürger und Bürger, wir haben Mitglieder, die haben nicht viel Geld, aber durch die niedrige Schwelle, 150 Euro bei uns, können die einfach dabei sein. Und da kann ich auch mit einer kleinen Rente, wir haben Menschen, die bauen damit ihre kleine Rente ein bisschen aus oder verbessern die. Weil sie sagen, mein ETF ist nichts für mich und ich möchte wissen, was mit meinem Geld passiert. Ich möchte das Windrad sehen, mit dem ich mein Geld verdiene. Und dann freuen sie sich, wenn sie eine Dividende bekommen, wie bei uns dieses Jahr 4%, letztes Jahr 6%, dann sind die happy. Und das ist das Wichtigste. Teilhabe. Und auch den Menschen das erklären, warum wir die Infrastruktur benötigen. Warum wir auch hier den Solarpark oder vielleicht auch das Windrad benötigen. Das mal erklärt dieser Solarpark. Natürlich ist der Strom fürs Netz, aber auf der anderen Seite ist es auch vielleicht dein Heizstab. Das ist deine Wärmeversorgung der Zukunft. Und auf einmal sehe ich ein Windrad oder aber auch eine PV-Anlage ganz anders. Da sehe ich die nicht, dann sehe ich das als mein Heizstab oder mein Spargroschen, ja, aber nicht als etwas, was die Landschaft verschandelt, wobei man da darüber diskutieren kann, verschandelt der Windrad die Landschaft oder nicht. In meinen Augen nein. In meinen Augen ist es meistens dann ein Störfaktor, wenn ich nicht weiß, wem das gehört, wer es betreibt und wenn ich nicht weiß, warum ich mich nicht daran teilhaben kann. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang immer zu erklären, wenn es zum Beispiel bei uns ein Genossenschaftsprojekt ist, erklären wir gleich, es ist euer Projekt. Ihr dürft daran teilhaben und wir zahlen, und das können wir auch nachweisen, überall unsere Gewerbesteuer. Ja. In manchen Gemeinden sind wir der Hauptgewerbesteuerzahler. Also das eine oder, die eine oder andere Kindergartengruppe gäbe es wahrscheinlich ohne unser Projekt nicht. Und wir haben kein Interesse, Gewerbesteuer optimiert zu arbeiten, sondern wir sind stolz, wenn wir Steuern zahlen. Das machen wir auch immer bei der Präsentation. Wir zahlen Steuern. Das ist ganz wichtig, weil wir geben das, was wir verdienen, auch wieder zurück. Entweder an die Mitglieder der Genossenschaftsanteile oder an die Kommune über die Kommunalbeteiligung, aber auch, und das ist wichtig, über eine ordentliche Gewerbesteuerzahlung. Und dann funktionieren auch Energiewendeprojekte. Und das ist bisher uns gelungen. Also bei uns ist noch kein Projekt abgesagt worden. Wir haben noch kein Projekt nicht durchbekommen und nicht genehmigt bekommen und nicht dann gebaut, weil wir machen nicht sehr viele Projekte, aber die Projekte, die wir machen, machen wir mit Herz und die machen wir mit Herzblut und sind auch dahinter und verargumentieren das und machen auch massiv Werbung dafür und stehen auch stramm, wenn mal ein bisschen größerer Wind dagegen steht. Aber letztendlich viele Argumente haben die Gegner, sage ich jetzt mal, oder die Sorgen haben am Ende nicht. Meistens sind es dann diejenigen, die eh komplett gegen die Energiewende stehen, aber die kannst du auch nicht abholen. Also da kannst du noch so viele positive Argumente, die holst du nicht ab. Aber die unsichere Masse, die musst du abholen. Und die kannst du abholen, wenn du viele Argumente auf deiner Seite hast und wenn du die auch klar und ehrlich kommunizierst und auch in Bürgerversammlungen reingehst und auch von Haus zu Haus gehst, was wir bei der Fernwärme auch machen, und einfach dafür werben und für unsere Idee werben und für unsere Überzeugung werben. Und die Menschen werden ja Mitglied dann bei uns. Und der Energieversorger, mein Wärmeversorger, der gehört mir ja dann. Weil ich bin Mitglied. Als Mitglied bin ich Eigentümer dieser Firma. Hm. Und dementsprechend gehört mir ja zwar ein kleiner, aber ein Teil dieses Wärmeversorgungsunternehmen gehört mir. Und deswegen darf man auch zu Recht dann sagen, mit Stolz sagen, eigentlich sind wir nichts anderes wie ein kleines Gemeindewerk in Bürgerhand. Anstatt ein Stadtwerk, was der Stadt gehört, immer das kleine Gemeindewerk in Bürgerhand. Das verstehen die Menschen. Hm. Und wenn sie das verstanden haben, hat man eine ganz andere Vertrauensbasis. Und das ist dann das Schöne.
Vielen Dank an Pascal Lang für das Gespräch. Ich finde, er hat sehr gut aufgezeigt, worauf es bei der lokalen Wärmewende ankommt und wie davon profitiert werden kann. Hören Sie auch die anderen Folgen unseres Podcasts und lassen Sie eine Bewertung da. Folgen Sie auch gerne dem Podcast. Wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de.